Guten Abend, hallo und herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das erste Mal seit Dezember ist heute die sogenannte 7-Tages-Inzidenz gesunken. Doch was heißt das? Ist damit die Omikron-Welle gebrochen und Deutschland kann sich jetzt langsam mal lockerer machen? Das zumindest ist die Position der FDP kurz vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen jetzt am Mittwoch. Und was treibt die Union plötzlich? Wollen wir auch diskutieren. Stellt am Montag erst die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht in Frage und lässt jetzt über ihren parlamentarischen Geschäftsführer ausrichten. Die Idee von Scholz, eine Impfpflicht für alle, wird im Bundestag ganz sicher keine Mehrheit finden. Dazu sind bei uns in immer schwererer See der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Außerdem ist da CSU-Generalsekretär Markus Blume. Elke Kainer ist bei uns, die ein Pflegeheim im sächsischen Freital leitet. Die Virologin und Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene in Rheine in Nordrhein-Westfalen, Jana Schröder. Und der stellvertretende Ministerpräsident und Familienminister aus Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamm von der FDP. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und so lange ist das jetzt gar nicht mal her, dass das Bundestag und Bundesrat das Gesetz für diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, also für das Pflegepersonal, für Ärztinnen und Ärzte, für die Feuerwehrleute gilt, diese noch mit übergroßer Mehrheit beschlossen hatten. Das war im Dezember. Und jetzt schert namentlich die ursprünglich doch so überzeugte Union plötzlich aus.
Am Montag kündigt Markus Söder überraschend an, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern de facto aussetzen zu wollen. Sie sei
kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu begleiten oder zu dämpfen oder zu stoppen. Sie kann aber leider ein Instrument sein, um die Belastungssituation und Pflegesituation deutlich zu verschlechtern.
Dabei hatte er ihr im Bundesrat zugestimmt und vor mehr als einem Jahr als einer der Ersten die Diskussion angestoßen.
Ja, eine allgemeine Impfpflicht wird und soll es nicht geben, aber wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen.
Ebenfalls am Montag, Friedrich Merz geht einen Schritt weiter, fordert die einrichtungsbezogene Impfpflicht bundesweit auszusetzen. Dabei hatte er, wie nahezu alle Bundestagsabgeordneten der Union, dafür gestimmt.
Die Regierung lässt die Einrichtungen und lässt die Beschäftigten mit der Folge völlig allein.
Auch CDU-regierte Länder wollen die einrichtungsbezogene Impfpflicht mittlerweile verschieben. Sachsen hat den Vollzug vorerst ausgesetzt. In Hessen lehnt Volker Bouffier das gültige Gesetz als derzeit nicht vernünftig umsetzbar ab. Und der Saarländer Tobias Hans befürchtet gar ein bundesweites Chaos.
Derzeit ist es ein schlechtes Gesetz und deswegen sollte der Vollzug auch bundesweit einheitlich ausgesetzt werden.
Kanzler Olaf Scholz mahnt mit Blick auf die Union das Umsetzen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht an,
die wir uns alle gemeinsam vorgenommen und die wir gemeinsam beschlossen haben.
Am Freitag relativiert der bayerische Gesundheitsminister die Haltung seines Landes. Jetzt möchte Bayern den Vollzug des Gesetzes um ein paar Wochen verschieben. Zuvor hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann getwittert: Im Rechtsstaat gelten Gesetze. Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern.
Herr Lauterbach, übertreibt Ihr Kollege Marco Buschmann, Ihr Kabinettskollege, da ein bisschen, wenn er Markus Söder schon auf dem Weg in die Tyrannei sieht, nur weil der die Umsetzung Ihres Gesetzes um ein paar Wochen verschieben will?
Also Söder hatte ja zuerst gesagt, er will es aussetzen. Ja. Das nach dem Motto, wir haben hier zwar ein Gesetz, aber wir gehen nicht hin. Wir machen das einfach nicht. Und das wäre natürlich ein sehr problematischer Vorgang. Daher hat er ja auch zurückgerudert, zu Recht aus meiner Sicht. Weil wir können nicht den Eindruck machen, dass wir die eigenen Gesetze, also wenn wir Lust haben, umsetzen. Wenn wir keine Lust haben, machen wir es nicht. Also ohne dass sich, also wenn man das Gesetz nicht mehr will, dann muss also ein anderes Gesetz stattdessen kommen. Aber ich kann nicht sagen, also ich mache das einfach nicht. Das ist Willkür. Daher hat Herr Buschmann etwas zugespitzt ja, formuliert, aber in der Sache hat er natürlich schon recht. Wir können uns nicht aussuchen, welche Gesetze für uns gelten. Übrigens, seit vielen, vielen Monaten verlangen wir von den Bürgern, dass sie die Gesetze, die wir machen, einhalten. Es werden zum Teil große Opfer gebracht. Mhm. Und wenn wir dann den Eindruck machen, dass es für uns alles nicht gilt, das ist tödlich.
Was ist da passiert, Herr Blume, dass sich ausgerechnet ein bayerischer Ministerpräsident plötzlich nicht mehr an Recht und Gesetz gebunden fühlt?
Also diese Erzählung wird jetzt die ganze Woche über schon erzählt von der Ampel. Ich habe den Verdacht, sie will da ein bisschen ablenken. Denn Fakt ist, seit Dezember hat sich was verändert natürlich. Wir sind in einer neuen Phase der Pandemie. Das ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, jetzt diese Tage bei dem Expertenrat der Bundesregierung lesen können, Herr Lauterbach. Und zum Zweiten muss man ehrlicherweise sagen, es ist zu wenig passiert auf Seiten der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat wesentliche Umsetzungsdinge nicht mitgeliefert bei diesem Gesetz. Und es ist beim Thema allgemeine Impfpflicht gar nichts passiert. Und wenn wir ehrlich sind, die berufsbezogene wurde immer zusammen mit der allgemeinen diskutiert. Das wissen Sie auch, Herr Lauterbach. Aber bis zum heutigen Tag liegt nichts, aber auch gar nichts am Tisch. Und Sie äußern sich wie der Bundeskanzler als Privatmann dann in der Regel beim Thema Impfpflicht. Also sollte man vielleicht gleich zu Beginn der Sendung klären, ob Sie als Bundesgesundheitsminister heute sprechen oder als Privatperson, die da eine klare Meinung bei diesem Thema hat.
Also jetzt haben Sie drei Dinge gesagt, die falsch waren und danach eine Polemik eingebracht. Also ich spreche hier als Bundesgesundheitsminister, also ist klar, so bin ich auch eingeladen, so bin ich vorgestellt worden, also keine Polemik, ne? Also ist ganz klar, dass ich also, und zum Zweiten, also drei Sachen, die Sie gesagt haben, stimmen einfach nicht. Wir haben für die allgemeine Impfpflicht zwei Gesetzentwürfe vorliegen. Den Gesetzentwurf Ullmann, den Gesetzentwurf Schmidt. Damen, die Gesetzentwürfe liegen vor. Sie haben gerade gesagt, legt nichts vor.
Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung.
Ich glaube, wir haben uns doch seit Monaten, stellen Sie sich doch nicht dümmer, als Sie sind. Wir haben uns seit Monaten darauf geeinigt, dass die Gesetzentwürfe, das mag Ihnen gefallen oder nicht, dass die vom Parlament eingebracht werden, also nicht von der Regierung. Das ist jetzt die Regel, da können Sie nicht ständig sagen, was bringt die Regierung. Wir haben ja sehr, sehr lange klargestellt, das kann man falsch finden. Ich finde es richtig, dass das behandelt wird als eine Angelegenheit des Parlaments. Das wissen Sie und da liegen zwei Gesetzentwürfe vor, die können nächste Woche debattiert werden. Der zweite Punkt ist, Sie haben gesagt, wir haben nichts vorbereitet, also für die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wir haben zusammen mit Ihrem Gesundheitsminister Holoczek, mit den ich übrigens sehr schätze, haben wir über Wochen hinweg eine Handreichung vorbereitet. Die haben wir vorgestern noch mal verschickt, 23 Seiten. Und jeder konstruktive Vorschlag, wunderbar. Aber es darf nicht, weil die Bürger können das ja nicht prüfen, der falsche Eindruck entstehen, als wenn sie hier einen Rückzieher machen, weil nichts vorbereitet wäre. Dann müssen Sie auch ehrlich sein und sagen, wir wollen das nicht mehr. Omikron zeigt uns, dass wir es nicht mehr brauchen. Ich bin da anderer Meinung, aber ist egal. Aber dann muss mit offenem Visier gearbeitet werden und nicht, man darf sich da nicht hinter anderen verstecken.
Lassen Sie das noch sagen.
Herr Blume, Sie sind jetzt ganz schnell weggegangen von der Frage. Herr Lauterbach hat es Ihnen fast ein bisschen leicht gemacht. Nochmal dabei geblieben. Seit wann ist ein bayerischer Ministerpräsident jemand, der sich nicht mehr an Recht und Gesetz gebunden fühlt? Oder anders gefragt, was hat er sich am Montag davon versprochen, dass er ein Gesetz einfach mal nicht mehr anwenden will und damit den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl gibt, man könnte sich das aussuchen, an welches Gesetz man sich hält und an welches nicht?
Die Erzählung ist einfach falsch. Ein Gesetz muss natürlich umsetzbar sein, das weiß auch der Herr Lauterbach.
Was heißt, die Erzählung ist falsch? Er tritt vor die Presse, er sagt, er setzt aus.
Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, das Gesetz ist so, wie es vorliegt, nicht umsetzbar. Da zeigen sich im praktischen Vollzug erhebliche Defizite. Beispielsweise bei der Frage, was passiert in den Einrichtungen? Was passiert mit Hunderttausenden Beschäftigten? Muss der Arbeitgeber den kündigen? Kann er ihnen kündigen? Wie ist es mit der Lohnfortzahlung? Was macht das überhaupt mit dem gesamten Pflegesystem? Ich meine, Sie müssen sich das mal vorstellen. Wir werden das sicherlich in der Sendung dazu kommen. Was heißt das, wenn ein Pflegedienst, selbst wenn da ein Impfgrad von 95% ist, wenn 5% der Belegschaft dann plötzlich nicht mehr kommen können. Da ist da die Versorgungssicherheit noch in der Region gewährleistet. Wer soll denn das entscheiden, Herr Lauterbach? Sie haben am Anfang nur Fragen und Antworten geliefert. Die Länder wollten Vollzugshinweise. Vollzugshinweise gibt es bis zum heutigen Tag nicht. Und wir dürfen doch nicht dem örtlichen Gesundheitsamt oder der Einrichtung die Entscheidung überlassen. Was ist jetzt wichtiger? Die Versorgungssicherheit in einer Region, dass die Pflegenden versorgt werden oder das Umsetzen dieses Gesetzes. Und einen Verdacht möchte ich jetzt schon noch mal äußern. Ich glaube, Sie haben Sorge, dass Sie im Deutschen Bundestag für gar nichts mehr in diesem Bereich eine Mehrheit bekommen, und zwar eine Regierungsmehrheit. Und deswegen wollen Sie dieses Gesetz auch nicht mehr anpacken.
Nein, das stimmt nicht. Also wir wollen die allgemeine Impfpflicht. Das haben wir vorgeschlagen, auch an also die Kolleginnen
und Kollegen von der Union.
Bitte?
Wer ist wir? Die Bundesregierung? Wir nicht.
Die Ampel, Sie haben ja gesagt, die Ampel glaubt nicht, dass sie eine Mehrheit für etwas bekommt. Und mein Haus hat also für die also Abgeordneten Gesetzentwürfe formuliert, haben wir geholfen. Und wir wünschen, dass die in der nächsten Woche debattiert werden. Wir verstecken uns da nicht, sondern ich äußere ausdrücklich, und ich habe heute noch also mit verschiedenen Repräsentanten auch der Union und also der FDP, und wir haben miteinander gesprochen. Wir würden, die Gesetzentwürfe sind da, 3 Stück sogar. Der mir nicht gefallene, also Entwurf von Herrn Kubicki, dann eben Dagmar Schmidt und andere für Impfpflicht ab 18 und Impfpflicht ab 50 Herr Ullmann. Die Entwürfe sind da. Wenn sie nächste Woche debattiert würden, das wäre großartig, und ich glaube, wir bekommen auch eine Mehrheit. Aber die also Legende, dass wir jetzt quasi, das ist ja eine hässliche Legende, die Legende, dass wir, weil wir diese Mehrheit nicht glauben zu bekommen, jetzt uns an den also Pflegekräften abarbeiten. Das ist nicht schön, so etwas zu sagen. Das ist einfach, weil erstens stimmt es nicht, und zum Zweiten genau aus solchen also Unterstellungen entstehen Ressentiments. Das ist einfach nicht richtig, das haben Sie auch nicht nötig. Wir haben dieses Gesetz gemacht. Die 23-seitige Handreichung mag Ihnen nicht in jedem Fall genügen. Gerne nehme ich aber dann auch mal einen konstruktiven Vorschlag von Ihrer Seite an. Nicht immer nur, es geht nichts, sondern konstruktive Vorschläge. Wie können wir es denn machen? Denn wir haben das Gesetz ja gemeinsam beschlossen. Da kann man jetzt nicht sagen, der Bund muss liefern. Der Vollzug muss ja von den Ländern kommen. Sie sind doch für den Vollzug zuständig. Und da erwarte ich wenigstens brauchbare Vorschläge und nicht die Hände hochzuheben. Der Bund liefert nicht.
Herr Stamm vertritt auch die Länder, ist stellvertretender Ministerpräsident in NRW. NRW wird das Gesetz umsetzen, wie wohl auch CDU regiert. Wir hatten jetzt fast den Eindruck, alle CDU regierten, aber mit der FDP regierten Länder machen es nicht anders. Ich will zurückgehen auf Markus Söder von dieser Woche. Er hatte die Aussetzung, die er zwischenzeitlich vorgeschlagen hat, bis Herr Holleczek, sein Gesundheitsminister, das eher auf eine Verschiebung hin verändert hatte, hatte sie so begründet, dass er gesagt hat, die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei kein wirksames Mittel mehr gegen die Omikron-Variante, und hat hinzugefügt, sie könne aber ein Instrument sein, um die Pflegesituation zu verschlechtern. Was daran ist eigentlich so falsch, dass man da gleich mit dem Argument der Tyrannei draufschlagen muss, wie es Ihr Parteifreund Marco Buschmann gemacht hat?
Naja, der Hintergrund ist, dass wir ja vorher davor gewarnt haben, dass wir gesagt haben, dass es dieses Risiko bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gibt. Und wir haben damals ganz bewusst auch die Länder mit einer schwächeren Impfquote, wir sind da in Nordrhein-Westfalen und in anderen nördlichen, westlichen Ländern etwas weiter, die haben wir ja ganz gezielt darauf angesprochen, auf das Problem. Das ist damals beiseite gewischt worden. Und jetzt ist die Situation so, dass Herr Söder diesem Gesetz zugestimmt hat, dass in namentlicher Abstimmung alle CSU-Abgeordneten im Deutschen Bundestag zugestimmt haben. Und dann kann ich mich nicht breitbeinig hinstellen und sagen, das ist ein schlechtes Gesetz von der Ampel. Sondern da muss ich sagen, wir haben möglicherweise hier etwas übersehen, was sich im Vollzug als schwierig erweist. Dann greife ich zum Hörer, und dann muss ich doch in einer solchen Situation hier jetzt nicht das kleine Karo der Opposition spielen im Bund, sondern da muss ich sehen, wie ich zu einer konstruktiven Lösung komme. Die Menschen brauchen doch Lösungen. Und wir haben ja bei uns hier in der Runde eine Praktikerin, die dazu sicherlich gleich auch noch berichten wird. Und da muss man eben dann gemeinsam überlegen, dreht man vielleicht noch mal eine Runde mit den Landesgesundheitsministern und Herrn Lauterbach, spricht die MPK am Mittwoch noch mal darüber, was es vielleicht an Übergangslösungen geben kann oder wie man die praktischen Probleme lösen kann. Aber das jetzt hier als reine Unions-Oppositionskarte zu spielen, ist, glaube ich, der Sache einfach schlichtweg nicht angemessen. Dafür ist das Thema zu sensibel.
Gucken wir uns die Sache an und gucken wir sie uns mit Frau Keiner an. Frau Keiner, ich habe gesagt, Sie leiten ein Pflegeheim in Freital in Sachsen.
In Sachsen.
Sie sind auch Geschäftsführerin der sozialen Dienste in Presterwitz. Das ist ein Stadtteil von Freital in Sachsen. Genau. Und Sie haben 81 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und von diesen 81 sind 27 nicht geimpft.
Noch nicht geimpft.
Noch nicht geimpft. Warum eigentlich nicht?
Die Gründe für dieses noch nicht geimpft sind so vielfältig wie die 27 Menschen, um die es hier geht. Aber ich möchte trotzdem vorher noch mal sagen, es wurde jetzt in dieser Runde schon so oft dieser Konjunktiv bemüht. Es könnte in der Pflege schwierig werden. Es könnten sich Engpässe entstehen lassen. Sie sollten die Zahlen doch kennen aus den vergangenen Jahren. Es werden Bundesstatistiken gemacht, es werden Landesstatistiken gemacht, die Kassen machen Statistiken, dass die Lage in der Pflege, ich spreche für die Altenpflege, insbesondere für die Altenpflege, schon sehr, sehr angespannt ist, ist doch nicht unbekannt. Wenn man auf ein Dach, was schon fast keine Schindeln mehr hat oder wenige Schindeln hat, jetzt noch einen Sturm drüber schiebt, dann muss man sich doch nicht wundern, dass das Dach hinterher gar kein Dach mehr ist. Und deswegen stört mich so dieser Konjunktiv. Ich komme zurück zu Ihrer Frage selbstverständlich. 27 meiner Mitarbeitenden haben, und ich habe in den letzten Wochen mit allen diesen 80 Menschen gesprochen. Das ist wichtig, dass wir mit den Menschen sprechen.
Klar.
Meine Aufgabe und meine Profession ist es nicht, diesen Kolleginnen und Kollegen Impfstoffe und Mechanismen von Impfung zu erklären. Ich bin Sozialarbeiterin, keine Ärztin, keine andersweitige Fachfrau. Aber ich habe mit diesen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und diese 27, die jetzt noch nicht angefangen haben, sich zu impfen oder impfen zu lassen, davon ist ein ganz erklicklicher Teil, nämlich 18, die ganz dringend auf nähere Informationen zu diesem neuen alternativen Impfstoff warten.
Dieser Novavax.
Damit würde sich die Situation zumindest verändern.
Ja?
Sie würde sich noch nicht ins Ganze auflösen, aber sie würde sich wesentlich verändern. Und dann sind bei diesen 27 Kolleginnen und Kollegen auch Menschen dabei, die aus Gründen von Angst, von Vorerfahrungen, von vielleicht auch schlechter Beratung einfach Nein sagen. Da stehen wir auch etwas fassungslos manchmal davor oder auch etwas hilflos. Aber ich möchte auch meine Mitarbeiter nicht in die Geimpften Guten und die Ungeimpften Schlechten sortieren. Das wird mir nicht gelingen und das möchte ich auch nicht machen, weil das ist nicht das Kriterium.
Erzählen Sie doch mal vielleicht zurückliegend. Also seit Dezember wissen ja Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass diese Impfpflicht in Kraft treten wird, dass sie vom 16. März an Ihnen sagen müssen, sind Sie geimpft, sind Sie nicht geimpft, dann kann das Gesundheitsamt kommen und kann gegebenenfalls sogar sagen, okay, jetzt dürfen die Einrichtung nicht mehr betreten oder vielleicht sogar nicht mehr arbeiten. Hat sich in der Zeit dann jemand impfen lassen, weil er gesagt hat, gut, das will ich jetzt machen?
Es haben sich Kollegen impfen lassen, genau in dieser Zeit. Ob nun aus diesem Grund, ich darf dann die Einrichtung nicht mehr betreten oder ich darf meinen Beruf nicht mehr ausüben oder auch, ich möchte die Kontakte zu Verwandten nicht verlieren, ich möchte am Leben teilnehmen. Ich habe auch junge Kollegen, die wollen einfach mal wieder tanzen gehen, wenn das wieder möglich ist. Die wollen ins Fitnessstudio gehen. Auch diese Gründe sind ja legitim und dann lässt man sich aus diesen Gründen impfen. Es gibt auch eine Kollegin zum Beispiel, die zu mir sagt, ich arbeite noch 2 Jahre bis zur Rente. Ich brauche dieses Geld. Ich ernähre davon auch meine Familie. Und wenn es jetzt die Notwendigkeit ist, dann werde ich es tun. Das ist noch lange nicht mit wehenden Fahnen. Und das ist auch noch lange nicht aus dem medizinischen Argument heraus, weil wir die vulnerable Gruppe schützen wollen, sondern das aus einem ganz persönlichen Motiv. Genau wie ein persönliches Motiv auch sein kann. Ich tue es nicht.
Wie groß ist Ihre Hoffnung auf Markus Söder, auf andere Ministerpräsidenten, auch auf den sächsischen Ministerpräsidenten, auf Friedrich Merz und andere, dass das Gesetz erstmal nicht kommt oder dass es womöglich sogar niemals nie kommt?
Sozialarbeiter hoffen nicht, Sozialarbeiter kämpfen. Das ist zum einen so. Und meine Hoffnung auf Herrn Söder ist relativ gering, weil Herr Söder ja nicht eingreifen wird in mein Bundesland Sachsen, schon gar nicht in meinen schönen Landkreis, in dem mein Heim steht. Meinen Vertrauen in die Regierung ist da und ich denke schon, ich habe auch natürlich gekämpft und ich kämpfe jeden Tag und auch an diesem Abend, wie Sie merken. Ich habe mich auch mit meinem örtlichen Landkreis und auch mit meinem örtlichen Gesundheitsamt oder mit unserem Gesundheitsamt des Landkreises sehr intensiv ins Gespräch begeben. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die dortig verantwortlichen Menschen den Ermessensspielraum, den das Gesetz ja von Anfang an gegeben hat. Nur am 10. Dezember hat niemand von diesem Ermessensspielraum gesprochen, sondern hat jeder erst mal gesagt, das wird so kommen, das muss. Mhm. Im Januar ging ja die Diskussion um den Ermessensspielraum los. Und dann haben wir uns an dieser Diskussion auch beteiligt. Und ich gehe fest davon aus, dass unser Landkreis und unser Gesundheitsamt und es gibt eine Planungsgruppe Pflege und es gibt einen Krisenstab und dort sitzen sehr vernünftige Leute und dass die Situation in den Einrichtungen sehr genau kennen und sehr genau wissen, dass sie diese dem Gesetz ja im Gesetz enthaltenen Einzelprüfungen, sowohl der Menschen als auch Anhörung der Einrichtungen, tun werden, bevor sie ein Beschäftigungsverbot oder ein Betretungsverbot erteilen werden. Denn wenn das so käme, dann haben wir eine Situation, die wir nicht beherrschen.
Sie sind, Frau Kainer, darf ich sagen, Sie sind geimpft, Sie sind auch geboostert.
Richtig.
Aus freien Stücken, das waren Sie auch schon bevor dieses Gesetz kam, soweit ich weiß. Finden Sie das eigentlich richtig, dass jemand, der die so nah mit alten Menschen, mit verletzlichen Menschen arbeiten, sich nicht impfen lässt?
Das finde ich nicht richtig, aber ich akzeptiere es, weil zu einer Demokratie gehört auch Akzeptanz. Und wenn ich das nicht richtig finde, dann finde ich es auch nicht richtig, dass Besucher das Haus betreten, dass andere Partner das Haus betreten, die nicht diese, also zumindest die Besucher, sind ja einer kommenden Impfverpflichtung nicht unterzogen.
Ja, wenn die Allgemeine nicht kommt.
Ja, und die Besucher sind, meine Heimbewohner sind im Durchschnitt 84 Jahre alt. Die Besucher sind die nächste Generation, die sind 60 Jahre alt, 65 Jahre alt, ungefähr in dieser, die sind nicht geimpft. Sie fragt auch keiner danach. Und das finde ich dann genauso nicht richtig.
Frau Schröder, ich will Sie in die Diskussion holen. Ich habe Sie schon vorgestellt, Sie sind Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie in einer Klinik in Rheine in Nordrhein-Westfalen, haben Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen, für die Hygienekonzepte von nicht weniger als 10 Einrichtungen, unter anderem auch Alten- und Pflegeheime. Bei Ihnen sind 90% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft. Wie haben Sie das hingekriegt?
Das sind wesentlich mehr als das tatsächlich. Wir sind gerade dabei, die Impfquoten zu erfassen. Und das ist tatsächlich nicht ganz trivial bei so vielen Mitarbeitern. Einfach weil auch einige in Elternzeit sind oder längerfristig krank oder die haben die Abteilung gewechselt. Also wir sind da gerade dabei. Deswegen können wir sicher sagen, dass es mindestens 95% sind in Pflege und Ärzteschaft, eher Richtung 97 gehend. Und wir haben auch Altenhilfeeinrichtungen, in denen wir eine 100%ige Impfquote haben. Und da sind wir natürlich sehr froh drüber.
Wie haben Sie das hingekriegt, was Frau Kainer auch gerne geschafft hätte?
Ich denke, dass wir das viel über Aufklärung hinbekommen haben, dass wir auch ein großes Vertrauen in die Einrichtung generiert haben, dass wir immer sehr schnell informiert haben, auch ein Stückchen vor den Themen, die dann vielleicht in die Presse oder ins RKI kamen. Da haben wir einfach, waren wir immer sehr nah dran, haben immer das Angebot gemacht, haben natürlich auch Ärzte, die anders als Sie das vielleicht haben, haben einfach Ansprechpartner. Also ich bin da einfach zu jeder Zeit ansprechbar. Und das hat einfach gut funktioniert. Und daran sieht man letztendlich auch, wie viel Aufklärung da auch bringen kann. Und dieses Thema, was wir gerade besprechen, das hat, meine ich, zwei Aspekte. Also der Expertengrad, und das ist vielleicht erstmal was als Bürgerin. Der Expertengrad hat gerade noch mal kommuniziert, wie wichtig es ist, dass wir eine stringente Pandemiekommunikation haben. Und jetzt im Moment, wir haben ein beschlossenes Gesetz und das bringt einfach Verwirrung in die ganze Situation. Ich meine auch ganz ehrlich an alle Politiker hier, klären Sie das doch intern. Darf ich das mal vielleicht sagen? Also das ist doch wichtig. Das muss doch gar nicht, dieses Gesetz ist beschlossen und im Grunde ist es ja so, dass Energie Aufmerksamkeit folgt. Und diese Energie, die haben wir alle nicht genug von, die bräuchten wir eigentlich, um die allgemeine Impfquote zu erhöhen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt das Augenmerk drauf legen.
Was löst es bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, dass dieses Problem, wie Sie gesagt haben, eben nicht intern geklärt worden ist, sondern diese Woche dann klar wurde, ups, könnte sein, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht wenigstens nicht zum Stichtag.
Ja, natürlich. Also wir besprechen solche Dinge natürlich intensiv bei uns im Pandemiestab und auch in der Mitarbeiterschaft. Und es ist einfach, ehrlich gesagt, es ist anstrengend, dann zu überlegen, okay, wie kommt es jetzt? Es ist auch inhaltlich richtig, dass uns noch viele Vorgaben auch noch fehlen dafür. Wir haben am Freitag jetzt das Papier dazu gekriegt. Aber es ist so ein bisschen verklausuliert auch geschrieben. Ist es jetzt eine zweifache Impfung? Ist es eine dreifache Impfung? Man muss schon sagen, dass es eine dreifache Impfung ist im Grunde. Also der dreifache Kontakt zum Spike-Protein, das ist das, was die Grundimmunität bedingt. Und das sind so Dinge, das ist im Einzelfall gar nicht einfach anzuwenden dann. Und da ist uns aber natürlich auch bewusst, dass das immer mehr Klarheit geben wird im Verlauf dahin. Und ja, das ist schwierig im Moment auch, einfach als Einrichtung, das wirklich klar zu haben, wie sieht es denn jetzt ganz genau aus. Aber da möchte ich auch Vertrauen in die Regierung, in die Landes- und die Bundesregierung haben, dass das bis dahin natürlich gelöst ist. Und wenn es bis dahin nicht gelöst ist, dass es eine Übergangsfrist gibt. Ich finde nur die Diskussion hier einfach sehr unnötig dazu, weil es geht nicht darum, also die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist in der Tat unter anderen Voraussetzungen, nämlich ohne Omikron, beschlossen worden. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die Gesamtimpfquote zu erhöhen und da rein sollte die Energie gesteckt werden.
Finden Sie die einrichtungsbezogene Impfpflicht richtig?
Ich glaube, dass es Sinn machen würde, die allgemeine Impfquote in der deutschen Bevölkerung zu erhöhen. Und da sollte die Energie rein investiert werden.
Das war übrigens Teil der Verabredung, Herr Lauterbach. Das muss man sagen. Die Verabredung auch mit Frau Greiner und mit Frau Schröder war ja so, dass zwar zunächst die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt wird, dass dann aber sehr, sehr schnell, Olaf Scholz hatte von Februar gesprochen, eine allgemeine Impfpflicht kommt, sodass sich nicht die Beschäftigten in den medizinischen Einrichtungen benachteiligt.
Diskriminiert fühlen. Das wäre ja das Gefühl nach dem Motto, jetzt sind erstmal nur die Pflegekräfte dran, beim Rest tut sich nichts. Aber das ist ja nicht so, sondern wir kämpfen.
Naja, aber die Verabredung haben Sie nicht eingehalten. Oder ja, Scholz hatte gesagt, aber, im Februar.
Ja, wir arbeiten.
Es hat nicht geklappt.
Gut, aber wir arbeiten.
Dann müssen Sie sich nicht über die Widerstände wundern.
Ja, die Widerstände, also ich mache zunächst an niemanden mache ich Vorwürfe. Ich versuche einfach nur, Probleme zu lösen. Den ganzen Tag begegnen mir Menschen, unterschiedlichste also Funktionen und so weiter, die mir erklären, was alles nicht geht. Das hätte da zuerst sein müssen. Guck mal, da ist noch ein Problem, schau mal und so weiter und so fort. Den ganzen Tag, egal wohin ich auch komme.
Augen auf bei der Berufswahl.
Das ist wahr, aber ich versuche ja wirklich die Probleme zu lösen. Das heißt, ich versuche wirklich mit den Ländern, wir haben morgen wieder eine Gesundheitsministerkonferenz, da werde ich erneut versuchen, zu Lösungen zu kommen, dass wir die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf den Weg bringen mit guten Vollzugsregeln. Morgen wieder, also und mit Vorbereitung und so weiter und so fort. Ich versuche wirklich, das konstruktiv zu lösen. Jetzt die allgemeine Impfpflicht. Mein Haus, das Bundesgesundheitsministerium, hat an den Anträgen, den Gesetzentwürfen beider Gruppen, die ja miteinander konkurrieren, sehr lange gearbeitet, hat wirklich gekämpft, da gute Gesetzentwürfe zu entwickeln. Jetzt sind sie da. Und obwohl sie da sind, ist es jetzt plötzlich so, dass eine Gruppe, wenn ich offen sein soll, die Gruppe von Herrn Ullmann, sich ziert, das nächste Woche ins Plenum zu bringen. Dann arbeite ich erneut und sage, machen wir es doch. Wir haben die Gesetzentwürfe da, wir können das doch jetzt diskutieren. Und übrigens mit offenem Visier. Ich glaube, dass wir danach eine Lösung hinbekommen. Aber das Ergebnis ist ja offen. Es kann auch sein, dass es scheitert. Aber trotzdem versuche ich, das hinzubekommen. Somit, ich arbeite wirklich den ganzen Tag an Lösungen, dass es weitergeht.
Weil aber warum sagt Ihnen Frau Schröder, warum sagt Ihnen auch Herr Blume, uns haben die Handreichungen, es gab diese zunächst 17 Seiten, jetzt am Freitag kam 23 Seiten insgesamt, die beschreiben sollten, wie setzt man das Gesetz um. Da kamen dann ja offensichtlich Fragen weiterhin auf. Frau Schröder hat sich ja vertieft und die Antworten nicht gefunden.
Sehr gerne, wenn wir mit den 23 Seiten Handreichung, das sind sehr viele Fragen beantwortet, wenn wir mit den 23 Seiten nicht hinkommen, wir haben jetzt übrigens schon wieder nachgearbeitet, dann mache ich 40 Seiten daraus. Wirklich. Also ich bin einfach daran interessiert, dass wir es hinbekommen. Und ich würde mich auch bedanken, wenn diejenigen, die hier Probleme sehen, zur Abwechslung mal einen Vorschlag machen würden, wie man etwas gelöst bekommt. Das ist jetzt nicht polemisch gemeint, sondern da bin ich wirklich also für jeden, der mitarbeitet, weil wir wollen es doch umgesetzt bekommen. Meine Sorge ist die folgende. Es ist richtig, dass das für die Omikron-Welle nicht mehr die große Bedeutung also hat. Das also hat Herr Söder rausgearbeitet. Auf die Idee wären wir auch gekommen. Die Omikron-Welle geht etwas zurück. Aber wir haben natürlich Angst im Herbst vor ganz anderen Varianten. Und die Wissenschaft weltweit geht davon aus, dass also Omikron nicht die letzte Variante sein wird. Das englische Wissenschaftskonsortium SAGE, die haben jetzt 4 Szenarien für den Herbst aufgetan. Keines dieser Szenarien ist gut. Wir müssen uns einfach mit der Wahrheit konfrontiert sehen. Die Welt ist durch das Coronavirus, die Welt ist etwas schlechter geworden, weil wir haben ein zusätzliches Virus, was nicht mehr weggehen wird, was ansteckender und gefährlicher als die Grippe ist. Das ist einfach jetzt immer bei uns. Und wir müssen gucken, dass wir die also besonders verletzlichen Menschen schützen. Bevorzugt durch Impfung. Traurig wäre es, wenn es durch Erkrankung wäre. Aber das ist eine total wichtige Erkenntnis, dass es einfach nicht mehr so sein wird wie vor Corona. Es wird nicht so sein, dass jetzt das nochmal durchläuft und dann sind wir wieder, wo wir waren. Sondern die Welt ist etwas schlechter geworden, weltweit übrigens. Wir sind noch am besten geschützt. Wir haben ein Virus, was ansteckender und gefährlicher als die Grippe ist. Und die Idee, dass das jetzt immer harmloser wird, demnächst eine Erkältungskrankheit, das ist eine ganz gefährliche Legende. Das mag in 30, 40 Jahren so sein, aber nicht für die nächsten 10 Jahre.
Herr Stamp,
Aber ich glaube, wir müssen, Herr Professor Lauterbach, schon auch ein Stück weit mal aus dieser Angsterzählung raus. Also ja. Wir dürfen jetzt nicht wieder an die Wand malen, der nächste Herbst wird wieder schlimmer und so weiter und so fort. Dass es das gibt, das ist wissenschaftlich unbestritten, das haben Sie ja gerade auch referiert.
Ja.
Aber ich glaube, auch wenn wir die Impfbereitschaft stärken wollen, wenn wir wirklich auch einen gewissen Aufbruch in der Gesellschaft wieder erzeugen wollen, ja. Dann müssen wir mal zu einer positiven Erzählung kommen.
Gerne, die Impfung ist die positive Erzählung.
Mir ist es wichtig, aber genau, dass
wie soll das gehen, Herr Stamm? Wie erzählen Sie positiv, dass jemand geimpft werden soll?
Indem wir entsprechend motivieren. Ich finde sehr, sehr gut den Vorschlag von Herrn Ullmann. Ich hatte den bei Spiegel neulich auch schon mal ähnlich formuliert, zu sagen, wir machen zunächst einmal eine Beratungspflicht. Das heißt, jeder muss einen Termin wahrnehmen und bekommt aber dort auch gleichzeitig noch ein Impfangebot. Das heißt, es ist ein niedrigschwelligeres Angebot. Und wenn das nicht funktioniert, kann man dann die Ü50-Impfung aufsetzen. Aber das ist vielleicht auch eine Chance,
aber man muss sich
wo man Gesellschaft auch wieder zusammenführen kann. Wo wir sehen doch auch, wie kontrovers das in Freundeskreisen, Bekanntenkreisen, Familien diskutiert wird. Und deswegen glaube ich, dass das eine gute Möglichkeit wäre. Und der zweite Punkt ist, wir müssen jetzt auch darüber sprechen, wie wir uns aus den aktuellen Maßnahmen jetzt im Übergang lösen. Weil wir können nicht hingehen und sagen, bei Grundrechtseinschränkungen, da haben wir uns jetzt so dran gewöhnt, da sagen wir, ach, noch eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen. Grundrechtseinschränkungen darf es nur geben, wenn sie unmittelbar notwendig sind. Und wenn uns die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, Herr Gass, wirklich ein besonderer Mann, es droht nicht mehr die Überlastung des Gesundheitssystems, dann müssen wir jetzt zügig in Stufen wirklich jetzt aus den Maßnahmen aussteigen, damit wir Mitte, Ende März dann auch wieder ein gutes Stück Normalität zurückhaben.
Sehen
und
Sie
uns
das aus,
dann, wenn ich den letzten Satz noch machen darf, damit das nicht falschen Zungenschlag bekommt, und uns dann, und da bin ich dann bei Professor Lauterbach, auch gezielt auf den Herbst vorbereiten können. Aber mit einer wirklich dann auch wieder optimistischeren Stimmung.
Frau Schröder, sehen Sie das ganz genauso? Weil ich höre daraus, Herr Stamm, dass Sie für eine Impfpflicht für alle nicht mehr sind. Ist das so?
Ich habe immer gesagt, ich war ja der erste Freidemokrat, der sich öffentlich dazu bekannt hat, dass das aus meiner Sicht auch eine Option ist, die wir prüfen müssen.
Was heißt das?
Ich finde nur,
kann man dafür und dagegen sein?
Ich finde den Vorschlag von Herrn Ullmann sehr charmant, zu sagen, wir machen erst die Beratungspflicht, also auch Bußgeld, wenn man den Termin nicht wahrnimmt, kombiniert mit einem Impfangebot. Und wenn wir dann immer noch nicht die Immunitätsschwelle erreicht haben, die wir brauchen für den Herbst, dann finde ich eine Impfpflicht für über 50-Jährige angemessen. Weil das ja die Gruppen sind, um die es am allerwesentlichsten geht.
Frau Schröder.
Ja, also ich glaube, anstatt eine Impfpflicht auszuschließen, hätten wir alles dafür tun müssen, um eine Impfpflicht unnötig zu machen. Das haben ja auch andere Länder vorgemacht. Portugal zum Beispiel, Dänemark. Und was die Aufgabe eigentlich ja ärztlicherseits ist, aufzuklären, warum eine gute Impfquote, also das Schließen der Immunitätslücken, wichtig ist und wie das dann geschafft werden muss. Das ist natürlich schon Aufgabe der Politik. Aber wir müssen klar sagen, ohne Immunität wird es keine Normalität geben. Und wenn die Impfquote in der Bevölkerung erhöht ist, hat man einfach die Chance, einmal vor diesem Virus zu sein und für den nächsten Herbst quasi eine bessere Freiheitsbalance zu haben zwischen einer guten Grundimmunisierung der Bevölkerung und ansonsten anderer Maßnahmen, die sonst eingezogen werden müssen. Das heißt, wenn man keine hohe Immunität in der Bevölkerung erreicht, dann werden wir pandemisch nachsitzen sozusagen. Das ist ja im Grunde auch das, wo wir jetzt schon sind. Ja. Und es wird im nächsten Herbst noch mal deutlicher werden, aber das ist schon Aufgabe der Politik, wie man das erreicht. Und ich glaube, das wäre gut gewesen, da das wirklich ernsthaft zu betreiben, und zwar bevor es zu einer Lagerbildung gekommen ist. Und
Herr Blume, nur was jetzt passiert ist, dass sich kaum noch jemand impfen lässt. In dieser Woche haben sich so wenige Menschen impfen lassen, wie, glaube ich, seit Dezember 2020 nicht mehr, als, glaube ich, der Impfstoff dann erfunden wurde. Außerdem, wenn man fragt, wer ist eigentlich für eine Impfpflicht, dann sagen zwar eine Menge Menschen, ja, sie sind dafür. 75% indes glauben nicht mehr, dass sie kommen wird. Wir haben es hier eingebildet, laut ZDF-Politbarometer. Ist das jetzt nicht längst passiert, durch die vielen Diskussionen, die wir hatten, in denen natürlich, wie Sie, Frau Schröder, wie Herr Stamm, wie Herr Lauterbach, alle beschworen haben, wie wichtig das Impfen sei, aber trotzdem ist keiner hingegangen?
Ich glaube, das ist genau das Problem. Es ist zu wenig passiert. Wir haben im Grunde das Momentum verpasst. Es gab im Angesicht der Delta-Welle...
Aber warum, Herr Blume?
Es gab ein klares Momentum.
Auch Herr Söder haben doch ewig daran gearbeitet.
Es gab ein klares Momentum, dass nur das Impfen aus der Pandemie führt. Der Satz ist immer noch richtig. Bei der Impfpflicht muss man sagen, auch die entstand in der Diskussion damals in der Delta-Welle, als Patienten aus Krankenhäusern abgeflogen wurden, weil das örtliche Gesundheitssystem überlastet war. Ja. Inzwischen hat sich die Sache weiterentwickelt und es ist dann einfach zu wenig passiert beim Voranbringen der allgemeinen Impfpflicht. Und leider ist es so, dass auch die Impfbereitschaft, wenn wir jetzt mal von den Kampagnenbemühungen der Bundesregierung absehen, die ja auch, glaube ich, noch in der Anmutung etwas, wie soll ich sagen, attraktiver gestaltet werden könnten, auch die Impfbereitschaft wahrscheinlich deshalb nicht mehr so hoch ist, weil Corona im Moment ein bisschen den Schrecken verliert. Meine Befürchtung ist, dass wenn wir dann jetzt wieder gar nichts machen und stehen dann vor der nächsten Welle, und dann erst wieder die Diskussionen loslaufen, dann laufen wir eigentlich wieder hinter der Welle her. Dann hat der Lauterbach nicht schnell genug genügend Impfstoff zur Hand. Die Länder haben alle Hände voll zu tun, die Impfzentren wieder an den Start zu bringen. Also wir müssen eigentlich jetzt uns ranhalten. Und was ich der Bundesregierung vorwerfe, Herr Lauterbach, ist, dass halt auch die letzten zwei Monate seit dem Dezember einfach vertan wurden. Frau Will hat es ja vorhin richtig gesagt. Der Bundeskanzler Herr Scholz hat gesagt, Anfang Februar, Mitte Februar haben wir die allgemeine Impfpflicht. Und Sie können das eher nicht leugnen, das ist schon abenteuerlich, wenn Sie sagen, das Gesundheitsministerium arbeitet parallel an zwei sich widerstreitenden Gesetzentwürfen. Regierung kommt ja von Regieren, also ich würde schon gerne eigentlich wissen in dem Land, für welchen Entwurf dann am Ende die Regierung brennt. Und das heißt doch auch dem Land irgendwo eine Richtung geben. Das vermisse ich einfach in diesen Zeiten.
Darf ich darauf erwidern? Das ist ja erneut die Schlacht von gestern. Wir haben uns damals...
Ja, aber also, Sie haben ja immer noch nichts beschlossen. Schlacht von morgen
offensichtlich. Ich komme gleich zu der Schlacht von morgen, aber ich komme mal zu der Schlacht. Ich will noch mal sagen, es mag Ihnen nicht gefallen, aber wir haben uns entschieden, dass diese Frage durch die Abgeordneten im Bundestag entschieden wird und nicht durch die Regierung. Dafür haben wir uns entschieden. Und wir können jetzt nicht ständig sagen, wieso macht das nicht die Regierung? Die Entscheidung ist lange zurück, ist gefahren. Die Anträge, die Gesetzentwürfe liegen vor. Jetzt sagen Sie, mach doch mehr Tempo, mach doch endlich Tempo, dass es vorangeht. Dann ist es aber auch ein Gebot der Ehrlichkeit zuzugeben, dass die CSU und die CDU jetzt im Bundestag einen Antrag eingebracht haben, der die Impfpflicht gar nicht vorsieht. Gar nicht, sondern erst im Herbst vielleicht. Der Antrag, also den Herr Merz eingebracht hat, der von der CSU, der sieht vor, dass es vielleicht im Herbst, wenn dann nochmal eine gefährliche Variante kommt, was so gut wie sicher ist, dass wir dann andere Varianten haben, aber dass wir dann und dass wir dann im Herbst mit den 60-Jährigen zuerst, das heißt, sie machen hier Druck, wir sollen so schnell wie möglich machen und ich finde es richtig, dass wir so schnell wie möglich machen. Ich würde es gerne in der nächsten Woche zur Debatte bringen. Aber das ist doch dann unehrlich zu sagen, Sie machen bei uns Druck und im Bundestag haben Sie einen Antrag, der erstmal bis März wartet, ob es überhaupt nötig ist. Das ist doch nicht ehrlich.
Herr Lauterbach, Sie haben nicht gemerkt, dass die Zeit halt weitergeschritten ist, weil das, was Sie vorhatten, zu spät kommt.
Das ist doch immer relevant.
Herr Lauterbach, es ist nicht mehr für diese Welle, sind wir uns einig.
Für diese Welle war es doch nicht.
Also müssen
Herr
Blume,
ich schätze
treffen.
Sie, aber lassen Sie,
lassen Sie mich den Satz fertig sagen.
Dann danach mich aber erwidern.
Deswegen müssen wir... So machen wir es. Deswegen müssen wir Vorsorge treffen. Deswegen heißt der Entwurf der Union auch Impfvorsorgegesetz. Ja. Und das sind ja viele Dinge. Ja. Und Herr Lauterbach, ganz ehrlich, wir wissen beide, wie lange Dinge in Deutschland dauern können. Allein der Aufbau eines Impfregisters, einer digitalen Meldeplattform.
Aber jetzt muss der Satz
viele
kommen.
Andere Punkte, die vorbereitet werden müssen. Ja. Und ich bin froh, wenn wir
für den Herbst was am Start hätten. Ich komme auf Ihren Satz. Zunächst einmal, es sind jetzt viele Dinge nebeneinander. Impfregister brauchen wir gar nicht, um eine gute Impfpflicht zu machen. Aber der Punkt ist der, Sie dürfen es nicht so darstellen, als wenn wir die allgemeine Impfpflicht gemacht hätten oder wollten, um die Omikronwelle zu bekämpfen. Es ging immer um den Herbst. Schauen Sie sich meine Rede zu diesem Thema im Bundestag noch einmal an. Wir haben immer vorgetragen, mit mir angefangen, aber ich war nicht der Einzige, wir wollen im Herbst nicht das gleiche Problem haben. Wir wollen im Herbst nicht erneut, und Frau Schröder hat es ja gesagt, Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Herbst bestenfalls Omikron, aber wahrscheinlich andere Varianten, ist einfach überwältigend groß. Dann haben wir noch immer die Impflücke. Die anderen Länder um uns herum haben es nicht. Das heißt, ich will einfach nicht im Herbst schon wieder darüber diskutieren, was machen wir mit den Kindern? Müssen wir die Schulen schließen? Was müssen wir 2G+ machen, die Restaurants und so weiter? Ich will einfach, dass diese Debatte nicht mehr stattfindet. Und wir können das ja beenden. Und dafür ist die allgemeine Impfpflicht nicht, das hat nichts mit Omikron zu tun. Das wissen Sie genau. Und Und die Union zieht nicht mit. Wir könnten die Stimmen, in der Union sind viele, die das auch so sehen wie ich, aber deren Stimmen werden nicht eingeholt. Und ob wir jetzt den Ullmann-Vorschlag machen oder den Schmidt-Vorschlag ab 18 oder ab 50, beides gute Gesetze, aber dann haben wir das Problem doch im Herbst gelöst und das müssen
aber
wir
Herr
doch
Lauterbach,
wollen.
Aber Herr Lauterbach, jetzt noch mal gefragt. Wenn es schon nicht gelingt und so wahnsinnig schwer fällt, nur, sage ich jetzt mal, denn so ist sie oft verkauft worden, die einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen. Wer glaubt dann eigentlich noch, dass es gelingen wird, die allgemeine Impfpflicht umzusetzen? Ich habe gesagt, 75% der Deutschen, die in Wahrheit dafür wären, eigentlich glauben es nicht. Und ich habe es am Anfang der Sendung zitiert, Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, hat gesagt, die Idee von Scholz, eine Impfpflicht für alle, wird im Bundestag ganz sicher keine Mehrheit finden, weil sie die Stimmen der Union auch braucht. Also wird es überhaupt gar nicht klappen?
Ich finde es sehr schade, wenn ich das so sagen darf, dass die Union, die ich also immer für eine staatstragende Partei halte, dass die sich hier aus parteitaktischen Gründen verweigert der Diskussion, bekommen wir die allgemeine Impfpflicht oder
stimmt
nicht.
Stimmt doch gar nicht.
Das ist ja so.
Stimmt
das,
doch gar nicht, Herr Lauterbach.
Das durchblickt doch jeder. Herr Frey sagt...
Nee, wissen Sie, was jeder durchblickt?
Lassen Sie kurz den Einsatz. Jeder durchblickt doch, dass Herr Frey im Verbund mit Herrn Merz hier sagt, wir stimmen nicht mit, wir wollen gern, dass die Ampel damit gegen die Wand fährt. Das ist ja, was gespielt wird. Das ist ja die Union will sozusagen Olaf Scholz und auch die Ampel vorführen nach dem Motto, die kriegen die allgemeine Impfpflicht nicht durch. Mhm. Und das ginge zu Lasten der Bevölkerung. Das ist Parteipolitik zu Lasten der Bevölkerung, weil im Herbst wird dann Folgendes sein, wenn das wirklich so käme, ich glaube, wir haben die Mehrheit, aber wenn es so käme, im Herbst hätten wir dann plötzlich die Situation, schon wieder Diskussion, was passiert mit den Kindern. Und dann wäre es die gleiche Union, die dann sagen würde, oh, wir hätten doch die Impfpflicht gebraucht. Die Union verweigert sich den Gruppenanträgen und macht daraus Parteipolitik.
Unser Ministerpräsident, der ist Gott sei Dank anders sortiert als die Bundes-CDU. Gott sei Dank ist Hendrik Wüster anders sortiert
und
sagt, wir müssen zügig hier entsprechend vorankommen.
Herr Wüster hat da recht, also zieht da mit.
Es geht nicht um die Frage erst im Herbst, weil im Herbst ist es dann nämlich möglicherweise für die nächste Welle zu spät. Und deswegen, ich finde es sehr, sehr schade. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Auch nach so einer Bundestagswahl, das ist gar keine Frage, dass man sich da auch neu sortieren muss. Aber dass man wirklich aus einem Oppositionsreflex in einer so schweren Krise hier so auf parteipolitische Geländegewinne setzt, das finde ich nicht in Ordnung.
Frau Kainer, ich will Sie mal kurz als teilnehmende Beobachterin reinholen.
Für die Union muss ich das schon glatt ziehen.
Also, ich bin gerade ein bisschen fassungslos, weil ich mir überlege, heute ist der 13. Februar. Im Übrigen für meine Heimatstadt Dresden ein sehr besonderer Tag.
Ja.
Aber ich überlege gerade, wenn ich immer noch in 4 Wochen oder in 3 Wochen und 2 Wochen keine weiteren Informationen habe, die mich legitimieren zu handeln. Im Moment gibt es Ermessensspielräume bei Gesundheitsämtern. Ja. Es gibt keine Ermessensspielräume. Sie haben vorhin gesagt, die Einrichtungen können das nicht entscheiden. Ich will das auch gar nicht entscheiden und ich darf das auch gar nicht entscheiden. Aber ich möchte keine Verträge brechen, die ich eingegangen bin. Ich habe Verträge mit meinen Mitarbeitern, aber das ist für mich das eine. Ich habe Verträge mit den Bewohnern und mit den Klienten, die wir in der Ambulanz betreuen. Und ich habe diesen alten Menschen bei mir im Haus oder ihren Angehörigen zugesichert, dass sie ihr ganzes Leben, das noch vor Ihnen steht, bei mir wohnen dürfen. Ja. Was soll ich am 25. März, am 14. April zu den einzelnen Leuten sagen, wenn mir Mitarbeiter abgezogen werden würden? Ich spreche da im Konjunktiv und ich finde das gerade als Bürger dieses Landes und als Heimleiter und als Mensch aus Sachsen sehr schlimm, wenn ich erlebe, dass wir uns an der Pflege abarbeiten, aber eigentlich Politik machen wollen. Das finde ich gerade sehr schlimm. Das muss ich hier so sagen.
Herr Lauterbach, können Sie Frau Kainer helfen?
Ja, wir werden auf jeden Fall mit dem Novavax-Impfstoff, dem Protein-Impfstoff, wir werden dafür ringen. Das ist ein sehr guter Impfstoff, der wird von vielen erwartet. Am 21. Februar bekommen wir 1,4 Millionen Dosen.
In Sachsen 70.000 Dosen.
Bitte?
In Sachsen 70.000 Dosen.
Genau, und die Woche drauf kommt dann wieder 1 Million. Wir liefern das wirklich an die Einrichtungen aus, also Priorität, absolute Priorität, weil mit diesem Impfstoff werden viele sich der Impfung noch nähern.
Bei Ihnen auch, ne?
Ich höre das immer wieder. Und wie gesagt, wir haben den Impfstoff. Wir sind mit dem Unternehmen wirklich also im Direktkontakt, weil also da ist wirklich, wir kämpfen wirklich um jeden Tag, wo wir es früher haben können. Und da geht auch gar nichts also an andere, bevor wir es nicht in die Pflege gebracht haben. Höchste Priorität.
Aber ich glaube, Frau Kainer stellt sich die Frage, ob dann Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt werden kann, wenn sie sich nicht haben impfen lassen.
Naja, man muss erst einmal von Kündigung, also Umsetzung wird ja derzeit diskutiert. Ich glaube, dass hier Folgendes richtig ist. Wir müssen den Menschen, die jetzt also da noch also zögern, müssen wir zunächst einmal versuchen, Angebote zu machen. Derjenige, der sich zum Beispiel schon einmal hat impfen lassen, kein Problem, dann warten wir ab, bis eine zweite Impfung kommt. Wenn jemand also in den Gesprächen sagt, also ich habe einen Impftermin, aber ich brauche noch und so weiter, das muss auch möglich sein. Wir müssen wirklich jeden Einzelnen abholen. Ich sehe das Problem also in aller Klarheit und mir tun auch diese Menschen, also sei ihr mal leid, die da, sag mal so, zögern. Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist, die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Das ist also, das sind die Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen. Das sind ja auch zum Teil Opfer der schäbigen Desinformation in den sozialen Medien gewesen und der politischen Kräfte, die das ausgenutzt haben. Das ist ja, das, wir müssen die Menschen auch abholen und daran arbeiten wir. Wir kämpfen wirklich um jede einzelne Pflegekraft, um jede einzelne.
Ich will weitergucken mit Ihnen. Mittwoch. Bund Ländertreffen, das nächste, alle Zeichen stehen auf Lockerungen. Nur so weit, wie es in manchen europäischen Nachbarländern gemacht wird, wird wohl Deutschland nicht gehen können.
Großbritannien, Dänemark, Schweden. In immer mehr europäischen Ländern normalisiert sich das Leben. In Deutschland gelten noch immer strengere Regeln. Erste Lockerungen gibt es vor allem beim Einkaufen. 2G gilt nur noch in 4 Bundesländern. Bayern öffnete in dieser Woche weiter. Keine Sperrstunde mehr in der Gastronomie. Mehr Publikum bei Sport- und Kulturveranstaltungen. Nun könne
der Einstieg in den Ausstieg begonnen werden.
Auch SPD-Länder stellen weitere Öffnungen in Aussicht, etwa Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz. Der Bundeskanzler regt an,
beim Bund-Länder-Treffen nächste Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen.
FDP-Chef Lindner fordert, nach dem Bund-Länder-Treffen müsse es einen spürbaren Unterschied in unserem Alltag geben. In der Ampelkoalition macht die FDP noch weiter Druck. Fraktionschef Christian Dürr sagt, am 20. März sollte Deutschland zur Normalität zurückkehren. Dann läuft die geltende Rechtsgrundlage für die aktuellen Corona-Maßnahmen aus. Der Gesundheitsminister allerdings mahnt zur Vorsicht.
Eine massive Lockerung würde das Problem nur verlängern oder möglicherweise verschärfen.
Lauterbach warnt, nicht alle Schutzmaßnahmen sofort fallen zu lassen, wie es etwa Israel gemacht habe. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Menschen derzeit mit der Strategie Israels sterben würden, wenn wir ähnlich vorgehen würden. Dann kommt man auf eine Quote von vielleicht 400, 500 Menschen, die in Deutschland pro Tag sterben würden.
Herr Stamp, Ihre Partei fordert Lockerungen. Ihr Vorsitzender Christian Lindner haben wir sagen hören, es müsse nach dem Bund-Länder-Treffen einen spürbaren Unterschied in unserem Alltag geben. Was wird denn am Donnerstag dann anders sein als heute?
Ich bin der festen Überzeugung, dass es den geben wird, den werden die Länder auch gehen. Ich habe eine große Skepsis davor, immer diese Ministerpräsidentenkonferenz in der Erwartungshaltung so hoch zu jatzen. Weil in der Regel ist es so,
dass machen das, Ihre Kollegen ja dann auch.
Aber in der Regel wird da unglaublich viel in die Vorbereitung gesteckt und sehr, sehr viel Gehirnschmalz auch investiert. Und wir diskutieren viel in den Regierungen und danach macht kurze Zeit später jedes Land wieder was Eigenes. Also machen Sie mal mit Markus Söder eine gemeinsame Politik. Das ist dann schon ausgesprochen schwierig. Und klar ist aber, es muss jetzt bei beispielsweise 2G im Handel, das ist nicht mehr zu halten. Das fällt ja jetzt auch in den Ländern überall schon. Wir müssen in der Gastronomie Dinge verändern. Wir müssen aber vor allem, das ist mir etwas ganz besonders Wichtiges, wir müssen bei allem, wo es um Kinder und Jugendliche geht, also überall, wo wir Begrenzungen haben, was den Freizeitbereich angeht, da müssen wir zu umfassenden Lockerungen kommen, aber auch bei den körpernahen Dienstleistungen. Das Ich würde dort die Maßnahmen, soweit es geht, zurücknehmen. Ich bin aber auch der Meinung, wir sollten jetzt schrittweise vorgehen. Da kann ich Herrn Lauterbach verstehen, wenn wir den Fehler machen, wie in einen Termin jetzt zu haben, wo sich alle in den Armen liegen und es eine Riesenfete gibt, dann gibt es zu viele Ansteckungen auf einmal. Dann verlängern wir den Prozess nur. Aber wenn wir jetzt in den nächsten 5 Wochen hier Schritt für Schritt rausgehen, dann können wir, glaube ich, bis Mitte, Ende März hier das Wesentliche geschafft haben.
Herr Blume, Herr Lauterbach, hören wir in dem Beitrag auch noch mal wirklich ein Schreckensszenario an die Wand malen. Will Bayern denn jetzt auch so schnelle Lockerungsschritte gehen, wie die FDP das vorschlägt?
Also ich glaube, zunächst mal ist wichtig, was der Kompass, was der Maßstab für die nächste Zeit ist. Und da wäre es schön, Herr Lauterbach, wenn Sie sich vielleicht auch heute noch mal erklären. Denn wir sind bisher durch die Pandemie in Deutschland gefahren, in dem festen Bewusstsein, alles zu tun, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Das ist uns mehr oder weniger auch über alles gesehen eigentlich ziemlich gut gelungen. Darf man auch mal stolz auf so ein Land sein. Der Bundespräsident hat es heute ja auch selbst gesagt. Ich würde jetzt davor warnen, dass wir jetzt in der hoffentlich Schlussetappe der Pandemie jetzt diese Begründung für Maßnahmen plötzlich verändern. Weil Sie haben plötzlich gesagt, es gilt nicht mehr die Überlast im Krankenhaus entscheiden, sondern jetzt sind Sterbezahlen oder anderes ausschlaggebend. Ich halte das für falsch. Wir sollten beim selben Beurteilungsmaßstab bleiben. Zweitens, wenn es stimmt, dass wir jetzt so den Scheitelpunkt erreicht haben, wir werden das sehen, der Expertenrat spricht ja von einer neuen Phase der Pandemie, dann glaube ich, ist jetzt schon notwendig, dass man auch einen Plan mal vorlegt, wie es dann weitergehen soll und nicht mit dem Argument Vorsicht, Angst, Panik vielleicht sogar argumentiert. Also mehr Plan, weniger Panik würde ich mir in der nächsten Zeit wünschen. Können Sie sich jetzt ja heute Abend ein bisschen locker machen hier vielleicht.
Lauterbach, in der Tat, diese 400 bis 500 ja. Toten, die Sie da in der Nacht ausgerechnet hatten, haben natürlich dazu geführt, dass manch einer Sie jetzt schon den Angstminister nennt. Ja. Und es hat die Frage aufgeworfen, die Herr Blume stellt, suchen Sie jetzt nach einer neuen Begründung, nachdem Herr Gass gesagt hat, die Überlastung des Gesundheitssystems sei nicht mehr zu befürchten?
Also ja, drei Dinge zunächst. Herr Gass ist der Geschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft und ist damit kein, also sagen wir mal, Wissenschaftler, der sich damit also schwerpunktmäßig beschäftigt. Also da ist der Expertenrat für uns für diese Frage, ich schätze Herrn Gass sehr, aber für diese Frage ist der Expertenrat mit den Koryphäen im Feld natürlich also bedeutsamer. Und zum Zweiten, ich habe auch nie also eine neue Strategie ausgegeben. Das ist mir von der Bild-Zeitung also unterstellt worden. Und es ist schade, dass Sie das aufgreifen. Also da wurde ja unterstellt, also jetzt plötzlich geht es dem Minister um Tote und nicht mehr um die Überlastung. Das habe ich mit keinem Wort gesagt. Also ich finde es übrigens schon problematisch, wenn es einem vorgeworfen wird in der Pandemie, wenn man Gesundheitsminister ist, dass es einem um Tote geht. Darum könne es nicht gehen. Das war ja da der Tenor. Ich gebe offen zu, obwohl ich den Standard, an dem wir unsere Arbeit messen, nicht verändern möchte, um es klar zu sagen. Aber Tote sind für mich sehr relevant. Das ist tatsächlich, also das gebe ich zu, jeder Mensch, der stirbt also an Corona, ist für mich einer zu viel. Aber es bleibt dabei, die Überlastung der Krankenhäuser ist unser Standard. Daran habe ich auch nie gerüttelt. Das war eine Unterstellung seitens der Bild-Zeitung, wo es plötzlich dann gesagt wurde, der hat die Strategie geändert, jetzt geht es ihm plötzlich um Tote. Das also ist nie so gewesen. Und jetzt hier zu dieser Berechnung. Wir haben dieses Modell des Robert-Koch-Instituts von Ben Meyer, Dirk Brockmann und so, was sehr genau übrigens den Scheitelpunkt der Welle vorhergesagt hat. Ich habe ja vor 4 Wochen oder so schon gesagt, Mitte Februar werden wir den Höhepunkt also erreichen, dann geht das runter und so. Sehr gutes Modell. Das ist wahrscheinlich eines der besten Modelle, die wir über die letzten 2 Jahre gehabt haben zur Vorberechnung. Und wenn man in dieses Modell jetzt hineingibt, die Inzidenzen, die also quasi in Israel zu beobachten sind, dann ergeben sich natürlich auch die vielen Todesfälle. Das ist keine höhere Mathematik, sondern sie geben nur ein in das bestehende Modell, wie viel das ist. Ich habe davor aber nicht warnen wollen und so weiter, sondern ich wollte damit etwas anderes betonen. Nämlich, um was Positives zu sagen. Uns ist es wirklich in den letzten Monaten, uns allen gemeinsam, da waren ja auch die Ministerpräsidenten mit beteiligt, wir haben eine gute Politik gemacht, uns ist es wirklich gelungen, jeden Tag, ich sag mal, 100, 150 Todesfälle zu verhindern. Wir sind durch diese Omikronwelle, sind wir, was die Zahl der schweren Verläufe angeht, sind wir im Vergleich zu anderen Ländern gut durchgekommen. Das ist nicht überall so gelaufen. Und das muss man ja auch mal sagen können, dass mal etwas wirklich gut geklappt hat. Und es also, dass, wenn das dann so verdreht wird, also dass man sich noch rechtfertigen muss, dass es einem als Minister um Tote geht, das finde ich nicht schön.
Ist jetzt die Zeit gekommen, Frau Schröder, um zu lockern?
Also wir müssen sagen, im Moment haben wir zwar möglicherweise ein Plateau erreicht der Inzidenzen, aber wir haben noch eine steigende Hospitalisierungsrate und wir haben im Moment auch noch eine dreistellige Todesanzahl. Und ich würde vielleicht gerne einmal noch mal das Thema mit dem Impfen aufbringen, weil dadurch, dass wir jetzt so exorbitant hohe Inzidenzen haben, die aber das Gesundheitssystem nicht zum Kollaps gebracht haben, das ist ja ein großartiger Triumphzug der Impfung. Das jetzt immer kommunikativ auf diese mildere Variante zu schieben, das ist einfach auch inhaltlich nicht richtig. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, aber was, glaube ich, einfach auch nochmal wichtig ist zu sagen, diese Impfung hat weniger Risiken als die Infektion, und zwar für jede Altersgruppe, in der sie zugelassen ist. Und wenn Sie über das Thema Kinder sprechen, muss man auch sagen, auch die Kinder haben ein gewisses Risiko. Low risk isn't no risk. Wir haben, und das muss man einfach mal benennen, wir haben bisher 47 verstorbene Kinder. Die PIMS-Zahlen heute noch mal, habe ich sie nachgeguckt, 688 PIMS-Kinder.
Das ist eine schwere Erkrankung.
Das ist eine schwere Erkrankung, die nach der Infektion auftritt. 6% der Kinder sind aktuell infiziert. Wenn wir das also jetzt lockern und wir haben noch keine Impfkampagne für die Kinder gehabt, und da muss man sagen, andere Länder haben das anders gemacht. Daten liegen auch vor. In den USA 10 Millionen verimpfte Kinder. In Spanien, Kanada über 55% der Kinder 5- bis 12-jährig geimpft. In Deutschland ungefähr 15%. Das heißt, auch da müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Stimmt. Und das einfach das Thema Vermeidbarkeit. Und das vermeidbar, diese schweren Erkrankungen, die seltener als bei Erwachsenen auftreten, aber nicht unbedingt seltener als bei anderen impfpräventablen Erkrankungen bei Kindern. Auch die müssen in den Fokus kommen. Und das sind die Hausaufgaben, die einfach auch getan werden müssen, bevor man sagt, okay, es läuft jetzt durch. Und davon abgesehen muss man sagen, die Omikron ohne vorherige Impfung, diese Infektion macht keine gute, dauerhafte Immunität. Und deswegen ist es einfach nicht one and done. Und man muss einfach wissen, es gibt Reinfektionen, es gibt Folgeprobleme, die einfach auftreten, wenn die Impfung nicht vor der Infektion steht.
Trotzdem will ja die FDP, auch in Gestalt von Herrn Stamm, ich glaube, Sie sind da auch mit einverstanden, vom 20. März an dann gar keine Schutzmaßnahmen mehr haben, wenn man dann das Infektionsschutzgesetz nicht über den Tag hinaus verlängert. Dann also ist alles weg. Kann man sich das erlauben?
Also ich glaube, FFP2-Masken und möglicherweise den Schutz von ganz bestimmten Bereichen, das wird man noch mal besprechen können. Aber es geht darum, dass die wesentlichen Maßnahmen dann tatsächlich wegfallen.
Sie hören von Frau Schröder jetzt gerade, dass das
ja, aber was ich aber ganz interessant finde, weil unsere Wissenschaftler, und wir sind ja auch mit Infektiologen, mit Virologen, aber vor allem auch mit der pädiatrischen Wissenschaft im Gespräch, die haben uns gesagt, dass bei den Kindern das Risiko im Moment viel höher ist bei den psychischen Erkrankungen. Wir haben einzelne Familien, die sehr, sehr viel Angst haben, die nennen sich auch selber Schattenfamilien, wo es die Problematik gibt, dass ein Kind beispielsweise nicht geimpft werden kann.
Die haben nicht Angst, ein Risikokind.
Ne? Die haben ein Risikokind, haben Angst, und ich versuche es gerade zu erklären, genau. Und ich würde aber umgekehrt Sie gerne einladen, weil ich glaube, wir sind uns bei einem Punkt einig, dass wir bei der Impfkampagne für die Kinder viel weiter nach vorne kommen würden, und würde Sie gerne einladen, dass wir uns bei uns im Ministerium zusammensetzen und überlegen, wie wir das wirklich auch ausrollen und wie wir da vielleicht auch Ängste nehmen. Man muss dann aber natürlich auch die STIKO noch mal hören, die ja auch zu einem Ergebnis gekommen ist, dass sie bei den 5- bis 12-Jährigen momentan die Impfung nur für die Vulnerablen empfiehlt. Und da würde ich mich gerne einfach mit der STIKO noch mal auseinandersetzen, warum sie das da immer noch dabei bleibt, trotz der PIMS und Long-Covid-Problematik. Aber das können wir vielleicht
genau, die Frage ist ja eher, warum macht die STIKO das, warum machen das andere Fachgesellschaften, also andere Länder kommen zu einem anderen Schluss bei den gleichen Daten. Und das ist einfach, also es ist inhaltlich völlig richtig, die Daten habe ich gerade gesagt, und es ist einfach die Frage, benennt man das jetzt als viel oder wenig? Ne? Und das ist einfach die unterschiedliche Abwägung, das sind auch nicht nur unterschiedliche Meinungen, sondern oder unterschiedliche Fakten, aber man kommt halt am Ende zu einem anderen Schluss, ob man das als viel oder wenig benennt. Und trotzdem ist Infektionsschutz auch Kinderschutz, und wenn Sie sagen, die Pädiater, das ist auch eine sehr heterogene Gruppe. Wir haben gerade eine Stellungnahme vorgelegt mit zum Thema Infektionsschutz ist auch Kinderschutz, und da machen sehr viele Fachgesellschaften mit, unter anderem auch die Gesellschaft für Sozialpädiatrie, auch viele Pädiater, Ethiker, Virologen, dass es eben nicht immer konträr gedacht werden sollte. Also die sozialen Schäden, die völlig klar vorhanden sind, aber das muss man einfach nicht gegenläufig sehen, sondern das geht beides und das kann man integrieren.
Ja, aber glaubt, wir hören aber raus.
Die Schäden dort sind
man
einfach
muss
noch die höheren.
Sehr, sehr vorsichtig sein.
Das ist wahr.
Dankeschön für die Diskussion. Wir geben weiter zu den Tagesthemen zu Helge Fuß. Helge, ihr habt zwei Themen vor, von denen ich weiß. Die Wahl des Bundespräsidenten selbstverständlich, aber eben auch den Ukraine-Konflikt.